Petra Pinzler. Ist es nicht auch so, dass vielleicht jede und jeder so ein bisschen die Zukunft wirklich sehr fern in der Zukunft sieht und diesen Butterfly-Effekt gar nicht so richtig erkennen mag? Vielleicht, wenn man dann doch lieber auf dem Sofa sitzt und Katzenvideos schaut?
Das Interessante ist, dass die Leute eigentlich, was die eigene Zukunft angeht, gar nicht so pessimistisch sind. Da glauben viele, dass das irgendwie ganz okay werden kann oder dass man sich so durchmuggelt. Was aber viele sehr negativ sehen oder wo sie sich große Sorgen machen, ist die gesellschaftliche Zukunft. Also 3/4 der Deutschen glauben, dass das schlecht werden wird in Zukunft. Und das ist natürlich so ein Gap, der ein bisschen bizarr ist, weil wir in einer Gesellschaft, in der es nicht mehr gut gehen wird, natürlich auch privat eigentlich nur noch sehr schwer eine gute Zukunft haben können. Und deswegen hat die politische Zukunft immer auch was mit der privaten zu tun. Und das ist auch mein Zugang zu diesem Thema. Also ich gehe von uns aus, warum blicken wir eigentlich so düster auf das, was da kommt? Und was hat das mit der Politik zu tun? Und dann vielleicht noch als dritten Schritt, und darum geht es ganz zentral in diesem Buch, wie können wir eigentlich wieder lernen, die Zukunft als was zu betrachten, das wir auch gestalten können. Das also mit uns und unserer Gegenwart und unserem Handeln jetzt was zu tun hat.
Also wir blicken mal kurz in die Zukunft, in die nächsten 20 Minuten, in die nahe Zukunft möchte ich da blicken. Los geht's jetzt.
Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen, einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin's, Andrea Peters. Und ich muss euch jetzt mal echt was sagen, was mich letztens getroffen hat. Da habe ich schon große Augen gemacht. Also ich war irgendwie beim Sport und habe mir überlegt, okay, wie alt bin ich jetzt? 85 geboren, 39, ja. Ich habe noch so 20, 30, 40 Jahre. Die Hälfte ist fast um. Dann dachte ich so, wow, okay, ich blicke gerade in die Zukunft. Wie kommt's? Bin ich unterzuckert? Ist der Sport, den ich gerade hier mache, zu hart? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kommt euch dieser Gedanke auch schon mal. Was ist denn in der Zukunft, in meiner ganz persönlichen Zukunft? Sind es die Reisen zum Mars? Ist es vielleicht die KI, die euch jetzt schon im Alltag begegnet? Oder ist es der bezahlbare Wohnraum, um den es geht? Das sind alles Zukunftsthemen, die unter anderem durch die Wirtschaftspolitik auch beeinflusst werden. Effizienz, Kreislauf, Preise. Und das habe ich gelesen im Buch von Petra Pinzler. Hat das Zukunft oder kann das weg? Der Fortschrittskompass. Erschienen 2024 im Campus Verlag. Petra Pinzler, schön, dass Sie heute da sind. Hi.
Hallo.
Wenn Sie so in Ihre Zukunft blicken, also wirklich jetzt mal ganz persönlich, wie blicken Sie denn da in Ihre Zukunft?
Also erstmal wird meine noch deutlich kürzer sein als Ihre, jedenfalls statistisch, weil ich deutlich älter bin. Möglicherweise bin ich aber anders als Sie schon durch diesen Midlife-Crisis-Gap durch, wo die Leute nachweislich erstmal irgendwann so ein bisschen, naja, die Jugend ist vorbei und was dann kommt, Ich gucke im Moment eigentlich sehr positiv auf meine Zukunft, weil ich das Gefühl habe, ich kann eine Menge machen und ich eben auch gelernt habe durch die Recherche für dieses Buch und auch für andere, dass die Leute, die was tun, meistens gar nicht so pessimistisch sind. Dass man also durch das Handeln so eine Art Zukunftsoptimismus bekommt. Es gibt einen wunderbaren Begriff, den hat der Volker Busch, das ist ein Neurologe, geprägt, der redet vom Possibilismus. Das ist irgendwas zwischen Optimismus und Pessimismus. Das sind die Leute, die wissen, es wird schon irgendwie wahrscheinlich ganz schön schwierig in den nächsten Jahren, aber ich kann trotzdem was dagegen tun. Und das hilft mir dann wieder gegen diesen Frust.
Richtig schön. Also Ihr Buch ist ja auch ein bisschen, ich möchte mal sagen, der Titel ist ja humoristisch auch an die Kunst, an diesen Begriff angewandt. Ne? Ist das Kunst oder kann das weg? Hat das Zukunft oder kann das weg? Der Fortschrittskompass. Und auf der anderen Seite machen Sie als Zeitredakteurin ja den Podcast Auch das noch. Das ist, ne, der heißt Auch das noch, oder?
Ja, der heißt Auch das noch. Und der war auch aus diesem Gefühl heraus entstanden, oh Mann. Eine Krise nach der nächsten, muss das denn noch sein? Und dann haben wir ihn aber eben auch den freundlichen Krisenpodcast genannt, weil wir auch da immer danach suchen, was denn eigentlich gut werden kann.
Wie war das denn, als Sie dann irgendwann gesagt haben, okay, ich blicke jetzt eher positiv in die Zukunft, denn das ist ja jetzt auch wissenschaftlich belegt, wie Sie ganz kurz noch mit einem Satz gesagt haben. Wenn wir in die Handlung kommen, wenn wir uns handlungsbefugt auch fühlen, dann können wir wirklich auch unser Denken verändern. War das auch der Ansporn für Sie, dieses Buch auf den Weg zu bringen?
Ich habe bei den Recherchen für dieses Buch gelernt, dass es sowas gibt wie das Zukunftsimaginieren. Das heißt, man stellt sich die Zukunft als was vor, was man selber erstmal formen kann und was man zweitens dann auch formen sollte. Und in dem Augenblick, in dem man das tut, kriegt man eine andere Haltung zur Zukunft. Die ist nicht sowas, was über einen hereinbricht, was über mich hereinbricht. Jetzt ist es natürlich völlig illusorisch zu glauben, dass wenn wir hier, es gibt dieses schöne Beispiel mit dem Schmetterlingsflügelschlag, der auch hier passiert und auf der anderen Seite der Welt was verändert. Also wenn wir mit dem Flügel schlagen, wird sich in Honolulu nicht direkt was verändern. Und trotzdem ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass wir, wenn wir hier eine tolle Idee haben, wenn wir hier viele Leute begeistern für irgendwas, natürlich irgendwo auf der Welt was verändern können oder mindestens in unserer Zukunft.
Was glauben Sie, was hat sich, ich sag mal, wenn wir, bevor wir in die Zukunft blicken, in der Vergangenheit schon so an großen Ideen getan, woraus wir vielleicht auch Kraft schöpfen können, dass eine kleine Idee oder eine große Idee, ja, und dann erst in der Umsetzung in der Zukunft passiert ist, dass wir daraus vielleicht lernen können? Lässt sich da was übertragen von der Vergangenheit auf die Zukunft?
Es gibt unzählige Beispiele. Es gibt natürlich die ganzen Utopien, die es im letzten Jahrhundert und im vorletzten Jahrhundert gegeben haben, die ganze Gesellschaften verändert haben. Nicht immer nur zum Positiven, muss man leider dazu sagen, aber eben auch. Und es gibt ganz kleine Ideen, wie nehmen wir nun mal als Beispiel die Anti-Atomkraft-Bewegung. Völlig egal, wie man jetzt zur Atomkraft steht, ob man die gut oder falsch findet. Das Nebenprodukt dieser Idee damals war, wir müssen eine andere Art von Energieerzeugung erfinden. Und dann gab es die ersten Tüftler, die angefangen haben, Windräder zu bauen, irgendwo kleine Dinger in der Eifel aufgestellt haben. Und dann wurden die größer. Und dann gab es eine Politik, die sich überlegt hat, wie können wir das Ganze stützen? Und die hat dann das sogenannte Erneuerbare Energiengesetz geschaffen. Klingt total technisch, ist auch ein fürchterlicher Begriff. Das wurde aber dann in zig Ländern dieser Welt kopiert. Und das hat dafür gesorgt, dass dieser erneuerbare Strom in das Stromnetz eingespeist werden musste. Und hat damit die Macht der fossilen Energieriesen gebrochen, also der Kohleindustrie, die damals eben zum Teil auch noch die Netze hatte. Und dadurch ist überhaupt sowas wie eine Energiewende erstmal in Deutschland und dann in immer mehr Ländern denkbar geworden, weil die Technik da war, weil man wusste, welche politischen Regeln man braucht, damit die Technik auch weiter befördert wird. Und heute ist es das zentrale Moment im Kampf gegen die Klimakrise. Also erst ein ganz kleiner Gedanke, eine kleine politische Bewegung, die richtige politische Reaktion, eine Menge tolle Ingenieurinnen und Ingenieure. Daraus wird dann sowas Riesiges wie eine globale Energiewende.
Hier würde ich gerne nochmal tiefer nachfragen, das interessiert mich besonders.
Beat on repeat.
Denn Sie haben was ganz Spannendes gerade gemacht. Sie haben eigentlich Politik, Wirtschaft und ja die Idee, um die es geht, diese fortschrittliche Idee zusammengebracht anhand dieser Geschichte. Würden Sie sagen, Politik, Wirtschaft und diese Ideen haben die Power und es ist möglich, auch wirklich zusammenzufinden, weil, wissen Sie, ich denke, okay, das ist mal die eine Idee, dann dauert es ewig, dann die Juristerei und so weiter, das dauert vielleicht alles. Oder bin ich dazu ungeduldig?
Auch Ungeduld ist eine gute Eigenschaft, glaube ich. Das müssen wir auch sein, weil es ja so viele große Probleme gibt. Weil wir sie gestern nicht angegangen sind, müssen wir es heute schnell machen, damit sich das morgen in was Positives verändert. Aber zum Grundsatz Ihrer Frage zurück. Man hat in den letzten Jahrhunderten sehr oft geglaubt oder auch in den letzten Jahrzehnten, es gibt auf der einen Seite den Staat und auf der anderen Seite die Wirtschaft und die sind getrennt. Und die neuere Forschung sagt einfach so, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es kommt darauf an, dass beide und die Gesellschaft dann auch noch gut zusammenarbeiten. Und wenn sie das tun, können sie viel in Gang setzen und können viel verändern. Also es braucht eben den Unternehmer, der eine gute Idee hat. Und dann braucht es aber auch die richtige Regulierung, die dafür sorgt, dass sich die Idee durchsetzen kann und dass die Gesetze nicht die alten Industrien schützen. Also das heißt, wir brauchen in vielen Bereichen eine gute und moderne Kombination von Staat und Markt und Regeln und Gesellschaften. Und das klingt jetzt auch schon wieder so kompliziert, aber es gibt viele konkrete Beispiele, wie das eben funktioniert hat. Man kann sich vielleicht, um nur eins zu nennen,
ja, gern
mal Südkorea anschauen. Das ist ein Staat, was im letzten Jahrhundert, in den 60er Jahren, noch auf dem Entwicklungsniveau von Ghana war. Also ein relativ armes Land, viele arme Leute. Heute ist es in die Riege der großen Industrienationen aufgestiegen, weil die Regierung sich sehr früh und dann auch folgende Regierung zum Ziel gesetzt hat, wir wollen ein Land werden, in dem es den Leuten gut geht, in dem die Wirtschaft boomt und entsprechende Politik gemacht hat. Also die haben zum Beispiel sehr stark junge Industrien gefördert, damit die groß werden und haben dann die Förderung, die Subventionen aber auch wieder rechtzeitig abgeschafft und haben damit eine Kombination von Staat und Markt in Gang gesetzt zu Zeiten, in denen noch viele andere Ökonomen gesagt haben, nee, die Politik soll sich am besten raushalten aus der Wirtschaft. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, von dem müssen wir weg. Und wie man da wegkommt, darüber redet dieses Buch eben auch ganz viel.
Mich würde Ihre Idee dazu interessieren. Also das Buch Hat das Zukunft oder kann das weg? Ist ja auch so ein bisschen, also wenn ich auf die Kapitel blicke, CDU, SPD, Grüne, FDP bekommen ein eigenes Kapitel. Also Sie sind wirklich im Kern ja auch Wirtschaft und Politikredakteurin, ja, also Sie haben in den großen Weltstädten gewohnt und jetzt natürlich die Frage, wie wichtig ist es, dass die Politik da jetzt gerade ansetzt und sehen Sie vielleicht ja auch schon Ansätze, Sie sind ja mittendrin.
Also erstmal gehöre ich zu denjenigen, die vieles an der Politik oder auch an der Regierung kritisieren, aber nicht auf die Politik schimpfen, weil die Demokratie immer noch von vielen schlechten Regierungsformen die beste ist, die wir haben, und die müssen wir schützen und die müssen wir nutzen und die können wir auch nutzen. Das ist erstmal die Grundannahme in diesem Buch. Und diejenigen, die wir für diese Demokratie, innerparlamentarischen Demokratie brauchen, sind die Parteien. Also macht es Sinn, sich mit den Parteien zu beschäftigen und zu schauen, wie gucken die denn auf die heutige Zeit und auf die künftige Zukunft, die nahe Zukunft, die von Krisen geprägt sein wird, und welche Antworten hat sie darauf? Und ein ganz wichtiges Stichwort sind da die sogenannten planetaren Grenzen. Wir wissen heute, dass wir anders als im letzten Jahrhundert uns heute bewegen in einer Welt, die durch Klimakrisen geprägt ist, durch Umwelt-Naturkrisen, die Biodiversität leidet. Das heißt, wir brauchen in Zukunft eine Wirtschaftspolitik und eine Gesellschaftspolitik, die diese Krisen im Blick hat, die noch nicht noch weiter verstärkt. Und deswegen habe ich mir angeschaut, wie gehen eigentlich die unterschiedlichen Parteien damit um und wie gehen die mit ihren grundsätzlichen Begriffen um? Schaffen die das, die so zu modernisieren, dass sie ins 21. Jahrhundert passen, nämlich in eine Welt, in der die Klimakrise beispielsweise die Finanzen des Staates immer mehr in Anspruch nehmen wird? Wir werden immer mehr Geld dafür zahlen müssen, solche Hochwasserkatastrophen wie in Bayern oder an der Ahr zu bezahlen. Also müsste doch eine vorausschauende Politik viel mehr in die Prophylaxe gehen. Und das habe ich mir bei den unterschiedlichen Parteien angeguckt, wie sehr sie überhaupt ihre Grundbegriffe, also SPD-Gerechtigkeit mit Klimaschutz verbinden oder die FDP die Idee der Freiheit neu definiert fürs 21. Jahrhundert.
Würden Sie sagen, die Parteien, die jetzt gerade am Start sind, die kriegen das auch hin? Oder ist Ihre Prognose vielleicht, es könnten sich neue Parteien entwickeln?
Es entwickeln sich ja schon neue. Ich hoffe nur, dass auch diejenigen, die im Moment sozusagen die etablierten Parteien sind, dass wir die in die richtige Richtung schubsen können. Dass die einfach aus Angst, irgendwann vielleicht nicht mehr regieren zu können und immer mehr Wählerinnen und Wähler zu verprellen, mal darüber nachdenken, wie sie sich modernisieren sollten. Das ist eine Hoffnung, die ich immer noch habe, weil wir ja in diesen Parteien natürlich eine Menge kluge Leute haben. Ja, die sind nur so, nach meinem Dafürhalten, im Moment fürchterlich bequem und altmodisch nach wie vor. Was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass diejenigen, die in den Parteien eben bestimmen, häufig nicht die sind, die mit jungen, frischen Ideen ankommen, sondern eben oft Leute, die sehr lange in der Politik sind. Das macht Sinn, die haben viel Erfahrung, aber die Mischung stimmt nicht mehr so ganz.
Und Sie sind ja eher positiv gestimmt im Grundsätzlichen und nicht eben ja negativ, oh nee, da geht nichts mehr, sondern Sie sagen ganz klar, es geht noch was in diesem Land. Was geht denn und was braucht es? Gibt es so Kernaspekte, wo Sie sagen, da müssen wir echt dran arbeiten, da können wir mal hinschauen und da muss ich was tun?
Also ich würde sagen, ich bin eine Possibilistin. Ich glaube, vieles wird schwierig, aber wir müssen es einfach angehen und kriegen dadurch Energie und Kraft. Einer der Bereiche, die ich für ganz wichtig halte, ist all das, was wir in diesem sehr technischen Begriff Infrastruktur fassen. Also wir sind ein Land, das wenig Rohstoffe hat. Folglich müssen wir in unsere Bildungsinfrastruktur investieren. Das verspricht jede Regierung wieder neu und jede Partei hat es auf dem Schirm. Und trotzdem wird da dann, wenn wenig Geld da ist, immer als erstes gespart. Oder nehmen Sie den ganzen Umbau der Verkehrsinfrastruktur. Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch aus wirtschaftspolitischen Gründen werden wir ganz massiv in andere Formen der Mobilität investieren müssen. Also beispielsweise die Elektromobilität. Wir sehen ja jetzt schon, dass die chinesischen und inzwischen wahrscheinlich auch die französischen Autokonzerne die deutschen bald überholen könnten, was die Elektroautos angeht, dass die künftigen großen Märkte sich um diese Art von Automobilen ranken wird, dass Länder wie China oder die USA da ganz strategisch investieren und wir da, weil wir glauben, das machen die Autofirmen schon irgendwie von alleine, deutlich hinterherhinken. Noch nicht mal das Tankstelleninfrastrukturnetz dafür haben, von dem, was wir für die Bahn brauchen, ganz zu schweigen. Also das sind Kernbereiche, in die wir ganz massiv investieren müssten, wenn wir davon ausgehen, was alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, wir in einer geschichtlich doch sehr besonderen Situation sind, weil wir nämlich die Generation sind, die nicht nur wie die vor uns für die Alten Sorge tragen, also deren Rente bezahlen, sondern auch noch dafür sorgen müssen, dass für die Jungen, also für die nächste Generation, eine Welt bleibt, die noch halbwegs lebenswert ist. Und das ist eine Welt, in der die Klimakrise eben nicht immer schlimmer wird. Folglich haben wir jetzt in einer historisch einmaligen Situation so eine doppelte Aufgabe. Und man kann das Zeitenwende nennen, das ist aber eher ein sicherheitspolitischer Begriff. Den kann man aber auch für die Klimakrise oder die Polykrisen nehmen. Wir werden uns jetzt vorbereiten müssen auf das, was kommt. Und im Moment sehe ich bei den Regierungen, die gerade an der Macht sind und auch bei den wichtigsten Oppositionsparteien, also bei CDU und CSU, immer noch nicht dieses jetzt aber Momentum.
Petra Pinsler ist Autorin, Journalistin, studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin und arbeitete als Korrespondentin in Washington, in Brüssel und heute in Berlin. Sie ist seit 1994 bei der Zeit und Sie sind da unter anderem Podcasterin und haben Menschen zu Gast in Ihrem Podcast, die über diese Themen vielleicht auch sprechen. Kommen die in Ihrem Buch eigentlich auch vor, die Ideen oder die Ansätze, über die Sie da sprechen?
Ein paar kommen vor, ein paar werden bestimmt noch vorkommen und ein paar sind extra für dieses Buch interviewt worden. Ich hoffe, dass Leute auch noch lesen, denn ich bin mit großer Begeisterung Podcasterin, aber wir haben da nur eine Stunde und ein Buch zu lesen dauert ein bisschen länger. Das heißt, da steckt auch ein bisschen mehr drin.
Gab es da eine Person vielleicht oder ja ein Thema, was Sie total überrascht hat?
Also was ich interessant fand, ist, wie viel doch tatsächlich gerade im unternehmerischen Bereich in Deutschland los ist. Ich habe unter anderem geredet mit Herrn Laguna, das ist der Chef der Sprint-Agentur, das ist die Agentur für Sprunginnovationen. Das ist tatsächlich eine staatliche Agentur, eine Bundesbehörde, wo man erstmal sagt, oh nee, Bundesbehörde, jetzt kann nichts werden. Aber die haben ganz innovative Ideen, wie sie Startups finanzieren. Und das ist abgeguckt erstaunlicherweise aus den USA, wo man ja immer sagt, das ist das Land, wo alle behaupten, der Markt muss was muss das alles regeln. Pustekuchen, der amerikanische Staat investiert ganz massiv in Startups. Und das gucken wir uns ein bisschen ab und da sind tolle Unternehmen dabei. Beispielsweise eins, was gerade das größte Windrad der Welt baut in Brandenburg. Oder ein anderes, was Olivin entwickelt, das ist ein Produkt, das kann man wie Beton benutzen, nur ist es viel klimafreundlicher. Also tolle neue Unternehmen mit dabei und das hierzulande.
Das macht wahrscheinlich auch Mut, ne? Wenn Sie dann zum einen das Potenzial der Politik sehen, was da noch gehen kann, auf der anderen Seite dann die Startups, die neuen Ideen auch. Ist es so, dass wir vielleicht jetzt schon in der Zukunft leben und dass vielleicht in 20 Jahren sich sehr viel rasanter entwickeln wird als jetzt die vergangenen 20 Jahre?
Wir sind, das sagen viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, in so einer Art zweiten ökonomischen Revolution. Also die industrielle Revolution war und wir sind jetzt in einer, die ist auf der einen Seite natürlich von der Digitalisierung geprägt und auf der anderen Seite durch die planetaren Grenzen, durch all das, was eben einschränkt den Handlungsspielraum, den wir noch haben, wenn wir jetzt nicht klug damit umgehen. Das heißt, wir sind mitten in der Veränderung, die wir jetzt noch gar nicht begreifen. Wir wissen nicht, welche Jobs geschaffen werden, welche davon zerstört werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, Zukunft als etwas zu begreifen, über das wir viel mehr nachdenken müssen. Also was ist in 10 Jahren? Wie kann ich daran etwas ändern? Wie kann ich auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich, über den wir noch nicht gesprochen haben, wie kann ich gemeinsam mit anderen dafür sorgen, dass mein Umfeld, meine Gemeinde, meine Gemeinschaft, meine Nachbarschaft, meine Familie gut in die Zukunft kommt und möglicherweise dann auch Konzepte entwickeln, die dafür sorgen, jetzt vielleicht als Beispiel wieder für die älteren Menschen, wie wir anders zusammenwohnen und in diesem Land nicht immer mehr Leute vereinsamen.
Ja. Genau, ein wichtiges Thema, Generationenwohnen. Ich glaube, also wenn ich mit mal in die Glaskugel gucke, ne, dann glaube ich, werden wir uns schlapplachen in ein paar Jahren, dass wir alle noch einzeln in einer Wohnung gewohnt haben. Es gibt aber auch schon Wohnkonzepte, ja, wo jeder seine eigene kleine Wohnung hat und es dann auch Gemeinschaftsräume gibt, wo man eben Ideen austauschen kann und dann das Potenzial wirklich entfalten kann. Frau Pinsler, können Sie sich vorstellen, irgendwann mal in so einem Generationenwohnen auch zu sein?
Davon gehe ich fest aus. Darauf freue ich mich sogar. Ich glaube, das fällt auch unseren Generationen leichter als denen davor, weil wir während des Studiums zum Teil eben schon in WGs gewohnt haben, also ganz andere Wohnformen schon ausprobiert haben. Das ist aber auch wieder ein Bereich, wo man einmal privat die Bereitschaft dazu haben muss und zweitens dann aber auch für eine Politik brauchen, die andere Formen des Bauens vielleicht bevorzugt. Und wir brauchen Architektinnen und Unternehmer, die andere Arten von Wohnen und Wohnungen bauen. Also Wohnungen, die beispielsweise wachsen und schrumpfen können. Wenn die Familie größer wird, dann braucht man mehr Kinderzimmer und das muss größer werden. Und dann muss es auch wieder kleiner werden. Und dann in dem Kleinerwerden aber gleichzeitig noch ermöglichen, dass man auch noch andere Leute trifft. Denn beispielsweise Einsamkeit, das lesen wir in allen Studien, ist ein zunehmend großes Problem in diesem Land, dass Leute einfach keine anderen Menschen mehr haben, mit denen sie sich austauschen, weil die Räume auch nicht mehr da sind. Und auch das ist was, was in Zukunft stärker werden wird, wenn wir nicht etwas dagegen tun. Und wir können aber was tun.
Und was ganz genau? Vielleicht habt ihr da draußen ja Ideen. Ihr könnt euch natürlich mit uns auch connecten über campus.de/podcast. Schreibt uns gerne eure Ideen dazu oder meldet euch bei Petra Pinsler. Die Infos zu der Frau findet ihr natürlich in den Shownotes. Frau Pinsler, und eine Frau möchte ich noch in unsere Zweier-Podcast-WG, die wir jetzt gerade in die letzten 20 Minuten hatten, einladen. Das ist Waltraud Bertz, ihre Lektorin. Ein kleiner O-Ton von ihr. Sind Sie bereit? Haben Sie Lust?
Aber los, ich bin gespannt.
Offbeat.
Ein Buch, das Orientierung gibt, das könnte auch anstrengend sein. Nicht so bei Petra Pinsler. Mich hat sofort ihr Stil angesprochen. Wie sie Grundsätzliches und Konkretes, Politik in Berlin und am Frühstückstisch, Historisches und Aktuelles miteinander in Verbindung bringt. Sie redet nicht über die Köpfe hinweg, sondern nimmt uns mit in ein Gespräch. Wir sprechen mit ihr und vielen anderen klugen Köpfen. Wir sind mit ihr unterwegs im Land und darüber hinaus, schauen mit ihr zurück und nach vorne. Und dadurch springt beim Lesen der innere Kompass an. Und der Begriff Fortschritt bekommt neues Leben. Das hebt bei mir die Stimmung in dieser angespannten Zeit.
Ich würde sagen, das ist eine sehr nette Lobhudelei. Am meisten freut mich, dass Frau Bertz mit so einer fröhlich gestimmten Leichtigkeit offensichtlich aus der Lektüre des Buches rausgeht. Denn genau darum geht's mir. Ich glaube, es macht wenig Sinn, vielen Menschen das Herz noch schwerer zu machen und noch mehr zu beschreiben, was nur alles nicht funktioniert. Das wissen wir. Wir müssen nach den Dingen suchen, die gehen.
Und ich muss sagen, nachdem ich dann meine Sporteinheit mit diesen Gedanken ja auch hinter mich gebracht habe, habe ich ihr Buch nochmal zur Hand genommen, ein bisschen geblättert und schon allein die Art und Weise ihres Schreibstils, das hat die Waltraud Bertz ja auch erzählt, und die Beispielhaftigkeit hat mir sehr geholfen, dann nicht mehr so außer Atem zu sein, wenn ich an die Krisen, an die Wirtschaft und an die Politik denke. Ganz im Gegenteil, es ist ein mutmachendes Buch von Petra Pinsler. Hat das Zukunft oder kann das weg? Der Fortschrittskompass. Und Frau Pinsler, in welche Richtung zeigt denn Ihr Kompass gerade? Bleiben Sie in Berlin oder verschlägt es Sie noch mal in eine andere Stadt?
Berlin ist eigentlich eine wunderbare Stadt, weil es kommt ja jeder hier vorbei. Man muss kaum noch woanders hingehen.
Also Sie lieben Berlin auch vielleicht wegen der politischen Ideen, wegen der Wirtschaft, die einem da entgegenstrahlt? Oder was mögen Sie so an der Hauptstadt?
Ich finde Berlin auf der einen Seite fürchterlich unhöflich und hart und rau, aber sie ist politisch natürlich schon ein toller Ort. Und außerdem, es werden ja die Zugverbindungen in Europa immer besser. Man ist doch relativ schnell in Brüssel inzwischen und auch sonst wo, man ist schnell in Warschau. Das alles gefällt mir ganz gut.
Frau Pinsler, abschließend jetzt für diesen Podcast, haben Sie noch einen Wunsch für die eigene Zukunft oder für die politische und wirtschaftliche Zukunft? Deutschland, Europa, die Welt.
Ich habe bei der Recherche immer wieder unglaublich viele Leute getroffen, die mich inspiriert haben. Und die waren nicht deswegen so interessant, weil sie klüger oder schöner oder besser waren als andere, sondern einfach, weil sie was gemacht haben. Deswegen ist mein Tipp und meine eigene Erfahrung, die Kölner würden, glaube ich, sagen, Arschhut zäng auseinander. Die lachen sich jetzt schräg, weil ich das natürlich nicht mit diesem kölschen Slang sagen kann. Aber es heißt nichts mehr. Also Leute, werdet aktiv, gründet ein Unternehmen, geht in eine Partei, tretet einer Gewerkschaft bei, kümmert euch um eure Nachbarschaft und dann wird schon was besser.
Das lasse ich genauso stehen. Dankeschön, Petra Pinsler.
Danke.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.